Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In dieser Episode nehmen dich Tim und Dominik mit in die harte Realität der User-Stories. Der Wert einer User-Story entsteht ihrer Ansicht nach nicht durch perfekte Formulierung, sondern im Gespräch darüber. Die beiden reflektieren über den Unterschied zwischen Dokumentation und Kommunikation, sprechen über Refinement als Investition und auch darüber, warum zu viele Details im Product Backlog oft nur Scheinsicherheit erzeugen. Wir wünschen dir viele neue Impulse.
Häufig kommen bei uns ja so Fragen an, wie könnt ihr uns helfen beim Schreiben von User Stories? Und da sage ich ganz gerne, beim Schreiben nicht, aber beim erfolgreich Arbeiten mit User Stories, weil es eben letztlich nicht um das Schreiben alleine geht. Das haben wir ja hier schon im Podcast ein paar Mal besprochen. Heute soll es darum gehen, wie viel Zeitinvestition macht eigentlich Sinn bei der Erstellung von User Stories? Da kam eine Frage letztens auf, die ich sehr spannend fand und die möchte ich gerne heute mit meinem Kollegen Dominik diskutieren. Hallo Dominik.
Hallo Tim.
Genau, die Frage, die wir heute angehen wollen, ist so, wie viel Zeit darf die Erstellung von User Stories kosten und letztlich auch in die Ecke rein, kann uns KI schon dabei helfen? Und es soll jetzt gar nicht heute darum gehen, irgendwie die besten Prompts für User Stories oder so zu verraten oder so zu erstellen, sondern eher zu diskutieren, wie wir das angehen, was wir momentan glauben, was schon möglich ist, wo wir da auf der Lernreise sind. Ja, aber lass uns da erstmal doch am Anfang einsteigen. Wir haben ja eine ganze Reihe von, finde auch sehr, sehr guten Podcast-Episoden schon rund um User Stories, Akzeptanzkriterien, Story Splitting. Davon werden wir auch einiges natürlich verlinken in den Shownotes und im Blogpost. Aber ja, trotzdem nochmal so ein bisschen, um den Rahmen hier zu fassen, Dominik. User Stories, was sind sie denn für dich so High Level?
Es gibt ganz verschiedene Ansatzpunkte, wie man jetzt User Stories auf ganz High Level irgendwie betrachten kann. Man kann auf der einen Seite sagen, dass die Dokumentation von Requirements, das halte ich für falsch. Aber das kann man sagen. Und wenn ich meine ersten User Stories, die ich in meinem Leben geschrieben habe, ansehe, dann waren das Dokumentationen von Requirements, weil die sehr umfangreich waren. Aber der Hauptnutzen von User Stories ist eigentlich nichts anderes, als dass es um ein Bedürfnis von Menschen geht, die das Produkt benutzen sollen oder benutzen und was wir machen können, um das besser zu machen. Ganz im Sinne von, als Anwender möchte ich gerne das oder jenes tun, weil ich einen bestimmten Grund dazu habe und wir können uns jetzt überlegen, wie als Team, was machen wir denn, damit wir dieses Bedürfnis von Nutzerinnen und Nutzern bedienen? Und das ist für mich tatsächlich schon der Einstieg in das, was User Stories für mich eigentlich sind, nämlich eine Einladung in die Diskussion und Kommunikation mit dem Team oder innerhalb des gesamten Produktteams, was wir vielleicht unter einem Feature verstehen könnten, unter einer Funktion, unter einer Änderung oder was auch immer. Also ganz oft sieht man ja, User Stories sind dann eher Funktionen, die man beschreibt. Das muss es aber nicht unbedingt sein. Darauf können wir uns aber jetzt auch in dieser Folge ruhig auch erstmal etwas fokussieren, weil ganz oft halt User Stories so benutzt werden und dann steht halt sowas drin wie, ne, als Anwender kann ich das und das anlegen, damit ich das sehen kann, um mal möglichst schlecht ein Beispiel zu nennen.
Ja, für mich sind User Stories erstmal immer auf Deutsch zu übersetzen, Benutzergeschichte. Ich finde das immer nochmal eine gute Erinnerung, worum es geht. Und sie sollen meiner Ansicht nach Problemempathie herstellen, also ein Verständnis für das Nutzerproblem, vielleicht auch für das Businessproblem. Dann sind sie nicht mehr zwingend Nutzer-Stories, sondern Business-Stories, okay. Aber ich will die Diskussion im Problemraum damit führen. Das heißt, der Wert einer Story entsteht logischerweise im Gespräch, ne, deshalb Story, drüber zu sprechen und nicht in dem Text. Das ist so ein bisschen auch die Gefahr, schon mal als Vorgriff gesagt, dass man jetzt zu schnell zu viel User Stories mit KI schreiben kann. Wenn man dann hinterher aber nicht mehr drüber spricht, bringt es dann eben auch nichts. Also Stories, das vielleicht mal als Anfang vorweg, sind ein Werkzeug zur Kommunikation, zum gemeinsamen Lernen und Verstehen und nicht zum Dokumentieren.
Ja, also in einem Punkt möchte ich ja noch ergänzen, ist schon auch Dokumentation in einer gewissen Art und Weise, weil ich innerhalb meines Product Backlogs schon eine irgendwie geartete Dokumentation brauche. Was ist denn dieses Product Backlog Item oder was meint es? Da kann auch der Titel, ne? Also es geht mir nicht darum, dass da eine umfassende technische Dokumentation oder inhaltliche Dokumentation stattfindet, sondern ich einfach sagen kann, okay, diese Nutzergeschichte, die ist dokumentiert im Sinne von, das wollen wir irgendwie mal bauen, umsetzen, realisieren, für den Menschen verbessern. Und das ist schon auch eine Dokumentation, weil ich sagen kann, ich schiebe das jetzt nach oben oder nach unten, einfach als Möglichkeit, das überhaupt zu visualisieren und zu kommunizieren.
Einspruch, gehe ich nicht ganz mit, weil der Begriff Dokumentation hat für mich was anderes. Es ist für mich, also was du beschreibst, inhaltlich bin ich völlig bei dir, aber es ist für mich eine Erinnerung an das Gespräch. Also so mehr so als eine Notiz oder ein Protokoll unseres Gesprächs. Wenn ich sage, eine Story ist für mich keine Dokumentation, dann meint das vor allem das, dass, also diskutier mal mit einem Team, ihr Jira-Backlog wegzuschmeißen oder abgearbeitete Stories wegzuschmeißen. Dann sagen viele, nee, da müssen wir vielleicht nochmal reingucken, weil darin haben wir die was dokumentiert. Und dagegen sage ich nein, weil es braucht eine eigenständige Dokumentation, meinetwegen in Confluence oder wo auch immer, und nicht in der User Story selber.
Fair, das meine ich auch gar nicht. Was ich viel mehr meine, ist dadurch, dass die User Story in dem Backlog steht, als Product Backlog Item, und das kann auch dieser Titel sein und diese Funktion erfüllen auch alle anderen Product Backlog Items, ist es die Dokumentation des aktuellen Stands einer Entscheidung, das hier wollen wir in unser Produkt packen. Ich rede jetzt noch nicht vom Inhalt der User Story, auch noch nichts von diesem Ticket, was wir vielleicht in einigen Systemen wie Jira und so weiter haben. Davon rede ich nicht. Da stimme ich dir zu. Aber trotzdem ist es für mich eine Art Dokumentation. Okay, dieses Bedürfnis von Menschen wollen wir Stand jetzt bedienen. Auch wenn wir vielleicht noch nicht genau wissen, wie. Ne? Die Dokumentation fehlt, wir haben keine Akzeptanzkriterien. Vollkommen egal, aber wir wissen zumindest, ne, Menschen, die das und das wollen, um das und das zu tun, denen wollen wir etwas bieten. Das ist schon eine Dokumentation. Was ich aber in der Praxis halt sehe, und das ist ja unterschiedlich, ich habe alles schon selber auch durchgemacht, sind User Stories, die sehr umfangreich geschrieben sind, mit Akzeptanzkriterien, die sehr umfangreich sind. Und dann reden wir gerne auch von 30 User Stories. Das war in einem Kontext bei mir beispielsweise, wo es eine Testabteilung gab. Das habe ich schon mal auch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle erzählt, wo man dann sozusagen auch die ganzen Testkriterien mit reingepackt hat als Akzeptanzkriterien.
Du meinst nicht 30 User-Stories, sondern 30 Akzeptanzkriterien.
Stimmt, genau. In einer Story. Ich habe eine Story mit über 30 Akzeptanzkriterien und sie wird dann sehr ausführlich und dann gibt es noch Bemerkungen und wird ganz viel dazu geschrieben, ganz, ganz viel. Und eigentlich ist es dann die Dokumentation, von der du gerade eigentlich sprichst, auch das, wo ein Team hinter sagt, lass uns das nicht wegwerfen, vielleicht müssen wir nochmal reinschauen. Aber ich sehe genauso auch Teams, wo User-Stories sehr dahin geschmiert sind. Ne? Also irgendwie so gefühlt, ah, jetzt gleich das Refinement, ich als Product Owner schreibe nochmal kurz irgendwie 2, 3 Sachen dahin, nicht inkonsistent, vielleicht auch mit einem komischen Grund. Ne? Als Anwender kann ich mich einloggen, damit ich eingeloggt bin. So ganz komische Stilblüten. Also ich sehe da ein sehr großes Spannungsfeld zwischen, nach meiner Meinung, viel zu viel Details und viel zu viel Inhalt hin zu, ja, vielleicht auch sogar nicht sauber genug geschrieben, weil so ein gewisser Mindeststandard ist. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld müssen wir uns jetzt auch so ein bisschen überlegen, was ist denn das Richtige, damit wir auch sagen können, wie viel Aufwand lohnt es sich denn, da in die Erstellung von dieser Stories reinzuwerfen?
Okay, also ich bin vor allem dabei, dass man sagt, nicht zu viel Details rein und vor allem nicht zu viel im Lösungsraum, weil das schafft so eine Verscheinsicherheit und letztlich ist es nichts anderes als eine ausführliche Fachfeinspezifikation, wie wir sie früher vielleicht im V-Modell erstellt haben. Abgesehen davon, ne, dann Akzeptanzkriterien im Lösungsraum zu schreiben, führt sofort dazu, dass man eher über Abnahmekriterien redet, statt über Akzeptanzkriterien. Dazu haben wir auch mal eine sehr schöne Folge, wir beide, glaube ich, zusammen gemacht, ne? Unter dem, wer nimmt User Stories ab, also Spoiler, gar keiner, da mal reinhören. Es sind Akzeptanzkriterien, keine Abnahmekriterien. Aber okay, zurück zum Thema, wie viel Aufwand darf es denn sein? Was ist so dein erster Gedanke dazu?
Ich möchte es davon abhängig machen, diese Frage zu beantworten, wie reif das Team ist. Und damit meine ich jetzt nicht so was Komisches wie Reifegrade und so weiter. Mit diesem Begriff habe ich ja immer meine Schwierigkeiten. Aber ein Team, das schon länger zusammenarbeitet, in einem Produktkontext, den die schon kennen, den man nicht komplett neu erschließen muss und so weiter, da wird der Aufwand sicherlich weniger sein, als bei einem Team, das gerade zum allerersten Mal zusammenkommt und ein Produkt macht, von dem noch keiner eine Ahnung hat, welche Probleme lösen wir, für wen lösen wir es und so weiter. Also je eingespielter ein Team ist, das meine ich mit Reife, desto weniger Aufwand wird man wahrscheinlich betreiben. Ich habe eben ja gesagt, ich kenne auch Teams, da gibt es Product Owner, die rotzen die User Stories quasi regelrecht hin. Es funktioniert aber trotzdem halbwegs, weil sie danach als Team gemeinsam dran arbeiten, Verständnis erzeugen und so weiter und das nur als Erinnerungsanker benutzen, weil die einfach schon seit, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Jahren zusammenarbeiten. Und andere, ich fand das meistens bei mir auch so, wenn wir noch relativ neu zusammen sind, dann haben wir immer so ein Hin und Her mal ändern zwischen, naja, die ist eigentlich zu detailliert beschrieben und hier fehlt noch ganz viel. Und im Rahmen, dass wir refinen gemeinsam zusammen das Product Backlog, ist ganz viel auch Überarbeitung eigentlich dabei. Ne? Also da entsteht dann so ein Dialog zwischen dem Team und mir. Ich würde aber, um jetzt hier nicht lange herumzufaseln, mal nur einen Gedanken mit reingeben. Wir sagen eigentlich seit Jahrzehnten, dass ein Refinement so gut 10% eines Sprints umfassen kann. Auch mehr, auch weniger. Aber so als Daumenregel finde ich das ganz gut. Und das bedeutet, wenn wir 10% Refinement einer gesamten Arbeitszeit eines Sprints des gesamten Produktteams nehmen, dass man dadurch auch durchaus ableiten kann, okay, das Verstehen von User Stories, das Verstehen von Anforderungen, Verstehen von möglichen Lösungsoptionen und so weiter, ist ja genau das, ob ich jetzt experimentiere, Sachen aufschreibe, gemeinsam Sachen splitte oder ähnliches. Nur das ist eben das gemeinsame Verstehen. Das reine Schreiben von den Stories sollte am Ende ziemlich wenig Aufwand betreiben, weil ich glaube, das Verstehen ist halt das Wichtige.
Ja, diese 10%-Regel ist für viele erstmal so erschreckend. Was? 10% des Sprints? Wir müssen doch arbeiten und programmieren. Doch, Refinement und das Gespräch über diese Anforderung ist auch Arbeit. Und ich finde, ich will nochmal hervorheben, du hast eben den schönen Begriff genutzt, Erinnerungsanker. Den finde ich wichtig. Ne? User Stories sollen Erinnerungsanker sein. Das ist für mich immer so ein, sie sollen auf der einen Seite einen Dialog anstoßen oder Anlass sein oder ein Versprechen zum Gespräch, sagte man früher ganz gerne. Oder eben das Aufgeschriebene, und das für mich ist das auch okay, wenn es rotzig aufgeschrieben ist oder dahingeschmiert, wenn es uns denn an dieses gemeinsam geführte Gespräch erinnert. Also Dialog anstoßen oder an ihn erinnern, das ist für mich wichtig. Und eben nicht eine Art Vertragstext zwischen PO und Team. Nach dem Motto, in der User Story wird festgehalten, was das Team zu liefern hat. Das wäre genau falsch. Das wäre eben so ein Contract Game. Don't play the Contract Game, heißt, sagt man ganz gerne manchmal. Und dementsprechend finde ich, User Stories sind was Temporäres, was Vergängliches. Ne? Sie müssen eben nicht Teil der Dokumentation sein, aus meiner Sicht, sondern sie sind begleitendes Artefakt unseres Produktentwicklungsprozesses, wie man in dem klassischen Vorgehen im Projektmanagement einen Projektplan hat, den man hinterher auch wegschmeißt und wo man auch keine Dokumentation reinpackt oder so. Und auch nur so High-Level-Sachen drinstehen hat.
Aber eigentlich ein schöner Punkt, ne? Weil du kommst jetzt gerade auch mit Projektplänen und jetzt muss ich mit Historie arbeiten, weil Organisationen haben ja ganz oft eine Historie. Und vollkommen, ne? Keine Evidenz, nur persönliche Anekdoten und so weiter. Ich habe immer das Gefühl, in großen Organisationen, in denen ich unterwegs bin, die dann mal, keine Ahnung, 30, 50, 90 Jahre irgendwie alt sind, die also schon lange auch arbeiten, da habe ich immer das Gefühl, dass auch wenn die schon länger im agilen Kontext unterwegs sind, sie eher zum Überdokumentieren neigen, vielleicht eben aus dieser Historie heraus, dass man ja auch früher, ne, also auch vor 20 Jahren und so weiter irgendwie gearbeitet hat, aber eben anders, wo man gedacht hat, viele Sachen sind nicht unbedingt kompliziert, sondern nicht komplex, sondern nur kompliziert. Man kann das irgendwie vorhersagen, man kann Pflichten und Lasten hervorschreiben und dann kann man es genauso umsetzen und so weiter. Das ist meine Tendenz, die ich sehe, große Firmen. Auf der anderen Seite habe ich auch in Startups gearbeitet und auch diese als Klienten unterstützt. Und da sehe ich dann manchmal auch, dass da zu wenig dokumentiert wird und da auch schon mal eine andere Fluktuation von den Teammitgliedern stattfindet, dass dann auch schnell nach einem Jahr Sachen irgendwie nochmal gemacht werden oder verändert werden, die man vorher schon mal besprochen oder vorgeklärt hat, die man vielleicht nicht genug besprochen hat. Also da ist so eine Art Spannungsfeld wieder, weil ich eben auch schon mal gesagt habe, zwischen zu viel und zu wenig. Ich würde eine Tendenz gerade ausmachen, dass große Firmen mit Historie vor allem eher zur Überdokumentation neigen und Teams, die noch sehr frisch zusammen sind, vor allem dann in einem Start-up, wo eine andere Kultur einfach ist, die ist meistens ja im Entstehen begriffen. Da ist es sogar eher, vielleicht sogar zu wenig. Aber die Frage ist, ob das sogar schlimm ist, weil ich glaube, dass die Startups nämlich meistens eine leicht andere Kultur haben, wie die Menschen zusammenarbeiten, mehr miteinander reden, gemeinsam auch irgendwie vom Rechner sitzen, Mob-Programming, Pair-Programming, was auch immer auch eher akzeptieren und machen und dadurch dann vielleicht auch weniger Dokumentation in sowas wie User Stories und so weiter, egal wie tief man die Dokumentation betreibt, auch wirklich braucht oder nicht.
Ich denke dabei oftmals so, ist das, was du gerade beschrieben hast, hat sehr viel damit zu tun, wie viel Sicherheit, also im Sinne von psychologischer Sicherheit, das Teamumfeld hat. Also wie viel Absicherung ich vermeintlich mit einer User Story, geschriebenen User Story brauche. Sozusagen brauche ich eine Art von Protokoll, ja oder nein, auf das ich mich hinterher beziehen kann, ob was umgesetzt wurde oder nicht. Ja, da haben wir das mit dem Contract Game wieder. Und das hat, glaube ich, auch so diesen kulturellen Einfluss auf die Frage, wie viel Aufwand dann auch in User Stories reinfließt und wie exakt sie geschrieben sind. Aber lass uns das vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben ja ältere Folgen auch, was für mögliche Fehler man alles sonst noch so machen kann mit User Stories. Die packen wir auch noch mal in die Shownotes. Also ich finde, jetzt zusammengefasst, gemeinsames Verständnis zu kreieren, ist der Kern der Sache. Das reduziert auch den Schreibaufwand. Wenn das Team sich gut kennt, braucht man nicht so viel aufschreiben, weil dann ne, weiß man, wie man tickt. Und dann hat man vielleicht auch Anekdoten, auf die man sich beziehen kann oder Proxys, an die man erinnern kann. Macht das so wie damals die Story XY, dann wissen halt viele auch schon Bescheid. Es ist besser, diese Energie und eben auch die Zeit zu investieren in das gemeinsame Verständnis, Shared Mental Model, also den Sinn, das Ziel, was wollen wir für ein Problem lösen, als in die Formulierung oder schönes Schreiben. Statt Schreiben, haben wir auch schon ein paar Mal hier gesagt, kann man natürlich auch gut was skizzieren, aufschreiben, aufmalen, Whiteboards malen, Miro malen. All das kann helfen, den zeitlichen Aufwand zu reduzieren und trotzdem ein gut genug Verständnis sagt man das? Ein gut genug Verständnis? Ein Verständnis, was gut genug ist, zu kreieren. So, gute Storys sind also irgendwie kurz, klar, verständlich, so heißt es auch immer in der Literatur. Wie kann uns da jetzt vielleicht die schöne künstliche Intelligenz helfen?
Also ich glaube, das ist ein Tool, das wir halt jetzt haben, was wir vorher noch nicht hatten, ne? oder wenig hatten. Wir haben schon lange auch wieder schreiben, ich sag mal so, good practices, die man verwenden kann, wie beispielsweise, ne, also Entitäten nach create, read, update, delete aufteilen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Verträge verwalte, muss ich halt anlegen, ich muss die lesen können, updaten können und löschen können in verschiedenster Art und Weise. Und dann, weil man weiß, okay, das sind so Standardoperatoren auf Entitäten, die habe ich vielleicht irgendwie in meiner Logik des Problemfeldes irgendwie mit drin, dann kann ich da auch eine Menge Arbeit investieren und kann damit aber auch Sachen schneiden. Wir haben beim Split ja auch über das Spider-Template von Mike Cohen gesprochen, wo ich halt eine Story auch kleiner schneiden kann nach bestimmten Verhältnissen, wie zum Beispiel nach Prozessen oder nach Daten, nach Regeln oder auch nach Erkenntnisgewinn und so weiter. Also Optionen, die wir durchaus haben. Das Spannende an KI-Systemen, und damit beziehe ich mich in erster Linie jetzt auf LLMs, also Large Language Models, ist halt, dass wir hier sprachliche beziehungsweise textliche Transformationen durchführen können. Das heißt, einfach jetzt zu sagen, ich habe hier eine Story, die sage ich jetzt meinem, keine Ahnung, ChatGPT, Gemini oder meinetwegen auch Claude oder irgendwas anderem und sage, formuliere das vernünftig, mach das irgendwie netter, leicht verständlicher, wie auch immer. Das kann man durchaus machen. Das kann man durchaus machen. Die Frage ist halt nur, wie viel Aufwand sparen wir wirklich? Weil ich kann man muss ein bisschen aufpassen, diese Standard-Test-Szenarien, die wir in Schulungen auch selber benutzen, die wir immer wieder auch kennenlernen, bei irgendwelchen Online-Trainings oder ähnliches, wo es darum geht, die sind immer sehr einfach. Die sind immer sehr einfach, weil ich sagen kann, okay, ich habe hier eine Standard-Story und die will ich jetzt einmal mit einer KI überarbeiten. Und das kann die KI auch erschreckend gut. Wenn es aber darum geht, in meinen ganz individuellen Kontext für mein individuelles Produkt eine Story besser zu formulieren, dann fehlt diesen LLMs meistens der Kontext. Den muss man irgendwie halt mitgeben. Und zu diesem Kontext gehören auch so ein paar Standardregeln, die beim Arbeiten mit LLMs ja nochmal reinfallen. Also ein Beispiel, ich nehme einfach ChatGPT als ein beliebiges Tool. Jetzt habe ich will ich, dass das Ding mir Stories schreibt, dann schreibe ich ihm vielleicht einen Absatz. Das ist so mein Thema. Schreib mir dazu mal einen ersten Wurf von User Stories. Dann kommt so ein erster Wurf User Stories raus. Das kann als Inspiration total gut helfen. Aber genau wie beim Textschreiben generell, das reduziert zwar die Zeit des Schreibens, erhöht aber die Zeit des Refinements, des Überarbeitens, weil ich auf einmal nämlich selber erstmal schauen muss, passt das für mich? Und ich habe das, ich weiß, das habe ich in einem unserer normalen Gespräche schon mal aufgewandt. Ich nenne das dann immer so die Illusion von Kontrolle. Ich möchte die Illusion der Kontrolle haben über meinen Product Backlog. Also ich möchte die Sachen kennen, ich möchte die Sachen selber verstehen, ich muss selber verstanden haben, diese Story ist relevant, weil, und was ist genau dahinter, weil ich eben auch normalerweise in die Organisation ja auch als eine Art, ich sag mal, gerne auch Botschafter meines Product Backlogs reingehe, also für mein Produkt und dann sagen kann, das und das und das ist das, was wir als nächstes machen. Grundsätzlich, um mal einen Strich drunter zu machen, finde ich schon, dass KI helfen kann. Aber wir sehen gerade so Entwicklungen wie beispielsweise Rovo bei Jira, wo Kontext mit dabei ist. Und ich glaube, das kann noch viel mehr, als wenn ich jetzt einfach nur Gemini, ChatGPT, Claude oder irgendwas nehme und einfach nur sage, überarbeite mir meine Story.
Wie macht Rovo das? Also Rovo ist ein Feature in Jira recht neu. Ich habe das noch nicht ausprobieren können.
Mir fehlt auch noch die ganz tiefe Erfahrung damit, weil ich damit noch nicht ganz konkret produktiv gearbeitet habe. Aber alle Experimente bisher sind so, dass Rovo halt den Kontext deines Projektes kennt in Jira. Und das wäre so ein bisschen so, als würdest du viele deiner bisherigen abgearbeiteten Stories oder auch deines aktuellen Product Backlogs mit in einen Standard, also einen Master-Prompt für deine KI packen und sagen, das hier ist alles der Kontext. Auf dieser Basis habe ich diese neuen Informationen, formatiere oder formuliere sie mir so und so um. Aber dann kennt halt so ein LLM.
Und wo zieht sich Rovo das? Aus dem Code, also weil es an GitHub oder so angebunden ist? Oder aus dem
Rovo hängt Schreiben, ja dann an Jira dran.
Aus den, ja gut, aber Jira mag ja auch connected sein zu GitHub oder so. Also eher so auf Basis der Product Backlog Einträge oder der Einträge aus Jira?
Ja, da muss ich mich jetzt outen, dass ich das eben noch nicht so produktiv genutzt habe. Ich kenne das nur, dass es auf dein Jira-Projekt als solches auf jeden Fall zugreifen kann.
Okay, na gut, müssen wir uns...
Also wenn da noch mehr dran ist und so weiter, kann das sein. Das kann ich gerade nicht garantieren. Aber wenn ich alleine schon weiß, wie mein bisheriges Product Backlog aussieht, weil es in Jira abgelegt ist, ist das schon mehr Kontext, als die meisten LLMs haben.
Dann lass uns kurz den Aufruf machen. Wer schon Erfahrung mit Rovo, R-O-V-O, in Jira hat, möge bitte unter einen Blogpost von uns auf der Webseite oder in LinkedIn da mal Erfahrungen teilen. Das würde uns und allen anderen Hörerinnen und Hörern sicherlich helfen.
Wenn man jetzt, also natürlich kann man jetzt Rovo benutzen, das ist eine von vielen Varianten und ne, so richtig produktiv bin ich damit jetzt auch noch nicht. Was übrigens ja gerade ganz oft das Problem ist, ne? Bei neuen KI-Tools, alle reden darüber und haben noch nicht so richtig produktive Erfahrung damit. Für mich ist das Entscheidende, aber es ist logisch, dass ich den Kontext brauche, um gute Entscheidungen in dem LLM zu erzeugen. Wenn man jetzt einen Arbeitsvertrag, also einen Vertrag mit seiner Firma und so weiter hat, also zum Beispiel, wenn man jetzt einen Google Workspace-Account hat mit seiner Firma und dann Gemini dabei ist, dann ist das natürlich jetzt nicht das Riesenthema. Aber hätte ich jetzt nur einen privaten ChatGPT-Account beispielsweise und würde da mein bisheriges Product Backlog reinpasten, was ich ja könnte aufgrund eines Exports, CSV und so weiter, muss ich mir das schon auch ein paar Mal überlegen. Eigentlich sollte, also ich empfehle es niemandem, das zu tun, ohne das rechtlich geklärt zu haben. Du brauchst aber diesen Kontext, um es gut zu schneiden. Ansonsten können die meisten LLMs so Standardbeispiele wirklich gut runterformulieren. Aber wir haben eben schon gesagt, das Schreiben ist doch gar nicht das Wichtige, sondern das gemeinsame Verstehen. Und da hilft uns das Ding halt nicht, weil wir haben ja das Team, das sind andere Menschen. Wir als Menschen, wir müssen miteinander reden, um ein gemeinsames mentales Modell zu erzeugen, damit das ein Erinnerungsanker sein kann, das uns daran erinnert, was wir eigentlich mal besprochen oder durchdacht oder bedenkt, also vorbereitet haben. Wo es mir dann noch helfen kann, ist dann nur noch in der Vorbereitung.
Ja, das Wichtige ist, lass uns das öfters mal sagen, man kann das alles erstellen lassen über die KI, das schützt uns aber nicht davor, trotzdem noch weiterhin mit den Stories zu arbeiten, darüber zu reden, im Gespräch zu sein mit den Teammitgliedern. Ja, also ich glaube, ganz, ganz wichtig muss rauskommen, es reicht nicht, dass wir es jetzt alles nur durch einen KI-Prozess schieben und dann irgendwie schöne kontextaufgeladene Stories haben, sondern es ist auch wiederum erstmal nur ein Anlass zum Gespräch. Kannst du denn schon von Erfahrungen berichten, auch richtig Akzeptanzkriterien mit KI zu erzeugen oder eben auch Story-Splitting?
Also alles, was ich in Teams, die ich begleite, und ich habe das jetzt noch nicht selber als Product Owner ausprobiert, sondern immer nur Menschen dabei begleite, die das gerade getan haben oder mit ihnen gemeinsam Sachen ausprobiert, das Thema Akzeptanzkriterien, wenn du das mit dem Team besprichst und das Team gemeinsam bestimmte Akzeptanzkriterien beschließt, sind das immer andere, als die KI vorher generiert, weil da ein anderer Schwerpunkt liegt. Das sieht man vielleicht auch bei den ganzen Tools, sei es jetzt Jamie, sei es jetzt auch bei Google Meet beispielsweise, wo man Sachen mitdokumentieren lassen kann. Da werden andere Sachen dokumentiert, als wenn das jemand als Mensch dokumentiert hätte, weil wir mit Subtexten besser umgehen können, weil wir Zwischenbedeutungen besser verstehen können, weil wir auch anders formulieren würden. Es ist also eine Abweichung. Ich würde ehrlicherweise immer nur gucken, ich habe als Team eine Vorstellung, welche Akzeptanzkriterien sind wichtig, die dokumentiere ich und dann kann ich das natürlich nochmal in irgendein LLM werfen und sagen, fehlt da was Wichtiges? Und dann würde es, wenn ich so formuliere, wird übrigens immer irgendetwas kommen, weil das die erwartete Antwort auf diese Frage ist. Ganz selten kommt mal so etwas wie, nee, da fehlt nichts Wichtiges, aber wenn du es noch verbessern willst, habe ich hier meine 15 Vorschläge. Das ist genau wie mit der Testabteilung, von der ich eben schon mal gesprochen habe. Wenn die halt da ist, die identifiziert sich über die Testabteilung, dann finden die auch Fehler. Und genauso findet auch ein LLM, wenn du fragst, was kann ich besser machen, immer etwas zu verbessern. Ein Mensch würde aber vielleicht sagen, nee, das ist gut genug. Wo ich noch einen Vorteil sehe, und da bin ich noch nicht so ganz happy mit, wie es aktuell funktioniert, aber ich sehe in der Zukunft mehr Potenzial, das Dokumentieren von Diskussionen. Also, vor allem, wenn ich jetzt, ich hatte gerade Google Meet als Beispiel, ne, da kann ich auch sagen, ne, Meeting Notes erstellen. Und wenn ich das jetzt mache und ich habe sowieso ein Team, das komplett remote arbeitet und wir sind alle in so einem Google Meet und diskutieren Sachen, dann kann ich ja das, was wir bisher diskutiert haben, auch durchaus von einem LLM zusammenfassen lassen und sagen, okay, das LLM sagt jetzt, das wären jetzt unsere Akzeptanzkriterien aufgrund unseres Gespräches. Und das als Ausgangsbasis dann für die Verbesserung. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Da ist die Selektion, ich finde, noch nicht so ganz ausgereift, aber es ist ein guter Weg und vor allem auch ein guter Anfang.
Also, was ich wichtig finde, ist, wenn man da mit reingeht, auch mit Akzeptanzkriterien, dass, du hast es eben schon mal gesagt, der Kontext gegeben ist. Das heißt, man muss entsprechend das LLM aufladen durch sowas wie jetzt als Custom GPT als Beispiel und ihm viel Nebeninformationen geben. Was sind für uns gute Akzeptanzkriterien etc.? Was ist der Kontext? Wo wollen wir hin? Wie arbeiten wir üblicherweise? Wie ist die Aufstellung? Wie ist unser Technik-Setup etc.? Wie ist unsere Zielgruppe, unsere Personas? All das, was wir haben, würde ich erstmal füttern. Weil mein Eindruck ist zumindest, auch wenn es besser wird bei den LLMs, ja, aber dass die so ein LLM pur, also irgendwie so ein ChatGPT pur, auch wenn es dann länger nachdenkt, basiert halt eben auf eher generischem Wissen. Und zum Beispiel unser Verständnis von Akzeptanzkriterien ist vielleicht gar nicht Common Sense. Ne? In der breiten Masse des Internets würden Akzeptanzkriterien viel eher als Abnahmekriterien missinterpretiert. Und da würde ich darauf achten, dass man sozusagen, was ist für uns richtig bei einem Akzeptanzkriterien zum Beispiel auch definiert.
Das ist so. Ich glaube, was man halt nicht vergessen darf, ist, dass man auch so eine LLM eine ganze Menge Informationen mitgeben muss. Ja, also ich sehe immer noch, immer wieder kommen dann Leute und sagen, ich mache ein Prompt und dann kommt irgendwie alles Fertige raus und der ist auch noch möglichst kurz. Das ist irgendwie Quatsch, weil auch in der Kommunikation, die wir machen, müssen wir ja immer lange reden, um mit anderen klarzumachen, um im Dialog, was genau ist eigentlich gemeint. Wenn ich jetzt in einem Prompt beispielsweise sage, deine Aufgabe ist es, als senioriger Requirements Engineer zu argumentieren. Hier kommen jetzt meine User Stories. Schreibe Akzeptanzkriterien nach den oder jenen Anforderungen. Zum Beispiel, wenn man eine DOR, eine Definition Already hat, kann man die mit reinwerfen. Ne, vielleicht gibt es da Sachen, die KI schon dann mit besser machen kann. Auch über das Splitting, was ja auch ein valider Einsatzzweck ist, kann ich dann halt sagen, okay, nimm zum Beispiel das Spider-Template, was ich eben schon genannt habe von Mike Cohn und überleg dir, was sind mögliche Schnitte hier? Was wären mögliche Stories, die dazu passen? Was mich nicht davon befreit, dann hinterher immer noch selber zu entscheiden, was nehme ich? Und ganz oft ist es eher so, wenn ich so Texte dann oder Inhalte so generiere, dass ich dann auch noch was Eigenes baue, aber ich werde dadurch inspiriert, was so möglich wäre. Das mache ich übrigens auch bei Trainings. Ne? Wenn ich bei Trainings momentan unterwegs bin und es geht um Story-Splitting, ich lasse die Leute das immer erst einmal selber mit so einem manuellen Schema aufteilen. Danach sollen sie einmal eine KI benutzen. Das ist meistens dann noch so ein bisschen wild. Und danach sage ich denen, okay, hier ist so ein Beispiel-Prompt, wie ich das machen würde und dann wird es ein bisschen strukturierter.
Das ist spannend. Lass uns mal in das Splitting tiefer reingehen. Ich habe da noch keine guten Erfahrungen, also noch keine nennenswerten Erfahrungen, weder gute noch schlechte, mit KI gemacht. Wie gehst du das genau an? Du hast gesagt, du nimmst das Spider, Template oder dieses Modell von Mike Cohn. Wem das nicht sagt, bitte mal reinhören in die Story-Splitting-Folge. Gibst das der KI und sagst, das ist sozusagen die Logik, nach der wir hier splitten wollen, und dann schmeißt die User-Story hin? Und oder wie gehst du davor?
Nö, genauso. Also mein Best Practice wäre, und der ist ja auch wirklich so ein Standard für LLMs, halt zu sagen, okay, das ist der Kontext, in dem du bist, das ist deine Rolle, in der du agieren sollst, hier ist die konkrete Aufgabe, die du machen sollst, sowas in der Art. Und wenn ich da halt reinschreibe, hier ist eine Story, diese Story möchte ich kleiner schneiden, ich möchte das Spider-Template von Mike Cohn benutzen, mal in der Regel bis auf ein, zwei Schluckups, Hiccups, gibt es das normalerweise dann gibt es das meistens so im Gehirn des LLMs, Anführungsstriche ums Gehirn bitte denken. Und dann kommen halt nach den Kriterien für Spikes, für Prozesse und so weiter halt dann Vorschläge raus.
Spannend. Bin ich auch auf eure Erfahrungen in der Hörerschaft gespannt, ob ihr es für Splitting schon erfolgreich eingesetzt habt. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Stories schätzen. Planning-Poker oder ähnliches mit KI-Unterstützung. Was sind da deine Ideen?
Jetzt kommt es hier natürlich darauf an, was man unter Schätzen versteht. Weil mir geht es nicht darum, dass da am Ende Zahlen stehen. Mir geht es nicht um das Schätzergebnis, sondern mir geht es darum, dass wir als Team versuchen, eine Gemeinsamkeit zu identifizieren, also eine Schätzung, und das als Vehikel nutzen, um Diskussionen zu entdecken, Konflikte zu entdecken. Ne, in dem Moment, wo ich sage, wie groß ist die Story, und die Leute, nehmen wir jetzt mal T-Shirt-Größen, und einer sagt XL, der andere sagt, das ist ein S, haben wir einen Punkt, wo wir sagen können, da diskutieren wir jetzt. Wenn ich jetzt einfach nur eine Schätzung, also eine Zahl hinten dran breibe, natürlich, eine KI kann mir ohne Probleme Zahlen generieren, aber eine KI kann mir auch ohne Probleme ein Referat über irgendeinen Quatsch schreiben, das halt nicht real ist, weil es einfach statistische Mittel nutzt, um Texte zu generieren. Das kann es bei Zahlen natürlich auch. Ich könnte es genauso gut auch sagen, und ich habe ein paar Experimente geplant, ein paar alte Daten, die ich noch auswerten will und ein bisschen was rumprobieren will, um mal zu schauen, okay, ich habe vielleicht ein ganzes altes, langes Backlog. Gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die dann in der Statistik, die ja so ein LLM am Ende benutzt, erkennen lässt, okay, wenn das dieses Team hat im Regelfall für eine Story, die das Verb anzeigen hat, die und die Größe oder diese Größenverhältnisse. Vielleicht kann ich eine KI benutzen, gerade ein LLM, um zu sagen, ich habe eine Schätzung noch vor so etwas wie ein Magic Estimation oder Team Estimation Game, wo wir auch schon Folgen zu gemacht haben, aber wo einfach dann sagen kann, okay, ich habe als PO, wenn ich die Erfahrung in der Domäne noch nicht habe und ich übernehme ein Team vielleicht, zumindest eine Art Vorschätzung, was groß sein könnte, um einfach diese Storys kleiner zu schneiden. Ich würde aber niemals meine Prio-Entscheidungen davon abhängig machen, was eine KI bei mir schätzt, weil die Schätzung am Ende, das müssen andere verantworten, da müssen andere dran arbeiten. Man fühlt sich auch so ein bisschen natürlich auch vielleicht gegängelt, wenn ich das jetzt sage, hier, die KI hat gesagt, ihr braucht nur 3 Stunden, warum braucht ihr jetzt 5? So ein Quatsch. Aber ich finde es als ganz, ganz am Anfang als Reflexionsmechanismus, als Inspirationsmechanismus hilfreich, dann zu sagen, ah, okay, die KI sagt, das hier wäre ein großes Thema, vielleicht schneide ich die Story nochmal kleiner, bevor ich überhaupt in einen tieferen Dialog mit dem Team gehe. Aber die Schätzungen sollten bitte vom Team kommen, weil, also wenn jetzt auch noch KI sagt, wie lange ich für Sachen zu brauchen habe, dann haben wir ein Akzeptanzproblem.
Ja, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man KI nutzt für Anregungen, auch in der Schätzung, indem man ganz klar sagt, sag mir einen höchsten und einen niedrigsten Schätzwert aus deiner Sicht, liebe KI, und unterfüttere das mit Argumenten. Also so, wie man vielleicht auch einen Planning-Poker nutzen würde, um dann zu sagen, ah ja, stimmt, hier, ne, guck mal, Dokumentation, Testen auf so und so viele Devices, ja, das müssen wir auch bedenken, ne? Oder ach nee, das ist für uns nicht anwendbar oder nicht zutreffend, das ist nicht so wichtig. Also dass man eher so es als Ideengenerator nutzt für, was könnten wir denn hier vielleicht bei unserer eigenen Schätzung übersehen. Aber auf jeden Fall spannend. Es ist sicherlich irgendwie noch in den Kinderschuhen. Ich habe noch keinen richtigen Einsatz von KI zum Schätzen gesehen. Aber das, was du vorschlägst, mal, so hatte ich dich jetzt eben verstanden, ältere Product Backlogs zu nutzen mit real existierenden Schätzungen von Teams, und daraus das LLM mal lernen zu lassen und dann das zu interpolieren, vielleicht auch auf tatsächlich bekannte Schätzungen, da die Schätzung nicht mitzugeben und ne, dann mal so den Testlauf machen zu lassen. Das finde ich momentan total spannend. Auch hier, wenn das schon mal jemand gemacht hat, bitte schreibt uns da eure Erfahrungen. Das ist eigentlich ein guter Übergang, um die Frage zu stellen, wie können wir insgesamt in den Refinement-Prozess oder in die Refinement-Aktivitäten, wie es ja korrekt heißt, KI integrieren?
Für mich in erster Linie als Inspirationsquelle. Also KI ist, nochmal, ich meine vor allem LLMs, sind gut in der Lage, die Arbeit abzunehmen, die man vielleicht bisher juniorigeren Menschen und Leuten, die noch keine große Erfahrung in bestimmten Rollen haben, dass man die abnimmt. Jetzt muss man aber eine Kompetenz aufbauen, weil wir müssen am Ende mal schauen, macht die KI das richtig? Die macht halt auch Fehler ohne Ende. Ne? Also die macht auch manchmal einfach Annahmen, die sind Quatsch. Und wenn ich das jetzt irgendwie runterschneide in meiner Vorbereitung für irgendein Refinement mit dem Team zusammen, dann muss ich immer hinterfragen, passt das oder passt das nicht? Weil ganz oft stelle ich dann auch mal fest, ich lasse was runterschneiden und dann stelle ich fest, ah, okay, das hat das LLM nicht verstanden, weil es diese Information, die ich in meinem Kopf hatte, einfach nicht kannte. Also der Kontext war nicht vollständig bekannt. Das wäre aber bei einem Team genauso passiert. Ich glaube, Refinement, ich bereite ja immer etwas als Product Owner für das Refinement in meinem Team vor, weil deren Zeit ist ja genauso kostbar wie meine. Ich bereite so ein bisschen was vor und da kann mir eine KI gut in der Vorformulierung, im Vorgegentreten, Feedback geben und so weiter sinnvoll sein. Ich darf es aber auch nicht übertreiben, weil am Ende geht es darum, dass wir als Team gemeinsames Verständnis entwickeln. Gemeinsame Vorstellung, was wollen wir eigentlich erreichen, ne? Was ist das Problem und was wäre eine mögliche Lösung, die wir bauen wollen. Und das ist das eigentlich Wichtige und das kann mir die KI nicht abnehmen. Alles andere mit, ne, vorher Sparringspartner zu sein, sprachlich vielleicht Sachen auch überarbeiten, vielleicht auch zu gucken, ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich packe meine Stories, die ich vorgeschrieben habe, da rein und frage, erfüllen Sie diese Definition of Ready? Und dann wird meistens die KI nochmal nachfragen, ich kann nicht beurteilen, ob das Team das verstanden hat, weil das vielleicht eins der Elemente aus meiner Definition of Ready ist. Aber hinten raus ist es am Ende die Diskussion mit dem Team, die ich brauche.
Jetzt lass uns zum Ende hin aber nochmal auf unsere Ausgangsfrage gucken. Wie viel Zeit darf die Erstellung von User Stories kosten? Und nach dem, was wir jetzt gerade so in dieser KI-Ecke diskutiert haben, stelle ich mir die Frage, kostet uns der Einsatz von KI dann am Ende vielleicht sogar mehr Zeit bei unserer Erstellung von User Stories oder wo können wir wirklich relevant sparen? Weil wenn wir uns natürlich zig Inspirationen holen, wie du gerade ausgeführt hast, dann müssen wir die ja auch verarbeiten, mit dem Team diskutieren etc.
Also wenn ich ehrlich bin, ich glaube, wenn ich als PO unterwegs bin, hilft mir das gerade nicht. Aber ich habe halt auch schon über 15 Jahre Erfahrung in der Rolle. Das heißt, ich hab meine mentalen Muster bei mir etabliert, mit dem Create, Read, Update, Delete beispielsweise, oder ich habe eine gewisse Übung da drin, Stories zu schneiden, Features zu schneiden, Funktionen zu schneiden, Mehrwerte zu schneiden, Probleme kleiner zu machen, irgendwas in dieser Art. Wenn ich da jetzt aber denke, gerade am Anfang, meine ersten Stories, die ich geschrieben habe, da hätte mir das wahrscheinlich schon geholfen, aber nicht im Sinne von Zeitersparnis, sondern vielmehr als Begleitung im Kompetenzaufbau. Zusätzlich zu anderen Sachen wie ein Scrum Master, Agile Coach oder Product Coach, der oder die mir dabei irgendwie helfen würden.
Ja, und dann lass uns mal die Tipps zusammensammeln. Was möchten wir euch mitgeben? Also ich finde, und damit wiederhole ich mich ein Stück weit, ganz, also jetzt mal weg von KI, nutzt Stories als Erinnerungsanker. Ich begreife den Begriff, den du geprägt hast, da nochmal auf. Als Versprechen zum Gespräch und als Erinnerung ans Gespräch. Für mich müssen sie nicht episch und toll geschrieben werden. Sie können auch Deutsch, Englisch, Mischmasch, sonst was sein. Sie sollen keinen Literaturnobelpreis gewinnen. Und insbesondere die besonders wichtige Sache, nicht zu viele Akzeptanzkriterien und auch nicht Abnahmekriterien statt Akzeptanzkriterien. Das wären für mich Sachen, wo und vielleicht auch nochmal sagen, nutzt Zeichnungen, nutzt Grafiken, nutzt Visualisierung. Das kann alles, glaube ich, den Zeitbedarf deutlich reduzieren.
Für mich bleibt abschließend noch zu sagen, der Schreibaufwand muss halt im Verhältnis zum Nutzen stehen. Und wenn man mit dem Team ein bisschen eingespielt ist und man gemeinsam auch dann weiß, wie groß die Themen einfach sein können oder sollten, dann kann man das so ein bisschen besser abwägen, wie viel Zeit investiere ich für alles. Erfahrungsgemäß nehme ich mir halt schon irgendwie mal eine Stunde oder sowas Zeit, bevor ich in so einen Refinement-Termin reingehe. Aber ich lasse immer noch den Raum offen, mit dem Team gemeinsam dran zu arbeiten. Und das macht es am Ende auch für mich unmöglich zu sagen, wie viel Zeit brauche ich zum Schreiben einer User-Story, weil ich das nicht alleine mache. Und das ist der Tipp, den ich mitgeben möchte. Ihr müsst und sollt das nicht alleine machen. Erinnerungsanker kann es nur sein, wenn man es gemeinsam gemacht hat. Ihr dürft mit der ersten Version reingehen und die darf natürlich mit KI-Unterstützung sein. Aber dann denkt auch immer daran, alles, was ihr von KI machen lässt, ist halt am Ende auch nur so intelligent wie diese KI. Und die KI weiß unter Umständen vieles nicht, was ihr wisst und kann damit vielleicht auch gar nicht die besten Entscheidungen für euch treffen. Deswegen am Ende seid ihr dafür verantwortlich, die richtigen Stories in der richtigen Größe und so weiter dazu haben. Und das bekommt ihr am besten mit dem Team gemeinsam hin.
Ja, das war doch mal ein guter Schlusssatz. Dann hoffen wir, dass ihr euch A, mit dem Thema KI durchaus auch mal anfangt zu beschäftigen, wenn es nicht eh schon tut, rund um Stories und in Summe, ja, gut umgeht mit User Stories im Sinne, arbeitet erfolgreich damit und guckt nicht nur drauf, wie sie zu schreiben sind, sondern wie sie ein besseres Verständnis für das zu lösende Benutzerproblem und den Kontext erzeugen.
Wir Produktwerker bieten ganz unterschiedliche Formate an, mit denen du dich als PO oder PM weiterentwickeln kannst. Falls du dich für Hands-on-Trainings und Workshops mit einem von uns interessierst, in dem wir übrigens sehr viel aus unserer eigenen Praxis als PO teilen, dann findest du weitere Informationen unter produktwerker.de/lernen.